Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es war die schnellste Trainerentlassung der Bundesliga-Geschichte. Nach gerade mal 2 Spieltagen trennte sich Bayer Leverkusen vom gerade erst verpflichteten Trainer Erik Ten Hag. Es war eine spektakuläre, nicht unumstrittene Entscheidung, die sich aber als richtig erwies. Daran ändert auch die gestrige Niederlage in Augsburg nichts. Heute werden wir mehr erfahren über die aufregenden Wochen und Monate, die Leverkusen erlebt hat. Das sind unsere Themen. Der XXL-Umbruch. Eine Liga für sich, die Bayern deklassieren den VfB Stuttgart, und die Blamage. Eintracht Frankfurt geht in Leipzig unter. Das 0:6 gestern ist die höchste Niederlage in der Bundesliga seit fast 30 Jahren. All das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, herzlich willkommen, war gestern beim Topspiel auch einigermaßen fassungslos über den desolaten Auftritt der Eintracht. Ein herzliches Willkommen an die Kollegin Lena Kassel, Podcasterin und Moderatorin unter anderem bei Prime. Und sie meint, die deutsche Vorrundengruppe bei der WM ist gar nicht so leicht, wie viele denken. Dann begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, der urteilte, wir, also Bayer, sind gestern den Zweikämpfen weitgehend aus dem Weg gegangen. Und wenn das so ist, dann kann man kein Fußballspiel gewinnen. Und ein herzliches Willkommen an den Kollegen vom Kicker, Georg Holzner, seit 11,5 Jahren dabei, kümmert sich vornehmlich, aber nicht nur über die Bayern, hat einen Blick auf all das, was in der großen, weiten Welt des Fußballs passiert. Und seit gestern hat Obig das Torhüter-Duell gegen Nübel gewonnen. Dann ist die Frage, geht es um die Nummer 1 im nächsten Jahr oder die Nummer 2? Das werden wir dann später miteinander erörtern. So, und das Thema der Woche war die Auslosung am Freitag, Lothar. Also es wurde auch ausgelost bei dieser Veranstaltung, die ja ansonsten eine etwas skurrile Huldigung wurde von US-Präsident Donald Trump. Aber das lassen wir außen vor. Gucken wir auf das Sportliche. Ist das Weiterkommen in dieser Gruppe Pflicht?
Für mich ist es Pflicht, Erster in dieser Gruppe zu werden, weil bei allem Respekt, es sind unangenehme Mannschaften dabei, es sind leichte Mannschaften in unserer Gruppe dabei, und zum Schluss sollten wir es vielleicht nicht mit 3 Siegen schaffen, aber mit 2 Siegen einen Unentschieden, so habe ich getippt. 7 Punkte lang zu Platz 1. Und also, das ist meiner Meinung nach auch der Platz, den die Mannschaft eigentlich selber als Ziel setzt.
Also bei allem Respekt, Curaçao, das ist sicherlich ein Pflichtsieg. Und dann geht es aber um Ecuador, immerhin Zweiter in der Südamerika-Qualifikation und die Elfenbeinküste. Afrikameister. Gegen wen wird denn unentschieden gespielt nach deiner Einschätzung?
Ecuador im dritten Spiel. Ja? Das ist ähnlich wie bei der 90er Weltmeisterschaft. Da haben wir dann auch im dritten Spiel gegen Kolumbien unentschieden gespielt. Ja. Und geschenkt wird dir ganz sicher nichts, auch vom Afrikameister nicht. Zweitplatzierte in der Südamerika-Gruppe, natürlich ein Erfolg für Ecuador. Nicht sich zu qualifizieren, sondern als Zweiter ins Ziel zu kommen. Bei diesen schwierigen Spielen ist ja nicht nur Brasilien, Argentinien, sind ja Kolumbien, Uruguay, die sind ja auch alle dabei. Es sind ja, glaube ich, 70 oder 80% von dieser Qualifikationsrunde ins Endturnier gekommen, und darf ja irgendwie jeder mitspielen.
Ja, 48
und Teams. Alle Guten dürfen weiterkommen und ein paar Schlechte fallen weg nach der Gruppenphase. Ja.
Also 12 Gruppen. Die ersten beiden kommen sowieso weiter und dann die 8 besten Gruppen Dritten, sodass dann 32 das sogenannte 16. Finale spielen. Ich bin noch konzentriert zu Beginn der Sendung und bringe das zusammen. Als Ex-Nationalspieler, Vize-Europameister. Ähnliche Einschätzung wie Lothar oder etwas anders?
Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass Ecuador der stärkste Gegner ist, die gute Spieler haben. Hincapié hatten wir ja einen davon. Aber die haben auch viele gute junge Talente. Das ist so ein bisschen, sag mal, vergleichbar wie Chile vor ein paar Jahren, die Copa America gewonnen hat. Schon eine Mannschaft, die kommt als Nation. Aber trotzdem, ich finde, dass wir als Deutschland auch diesen Anspruch, auch wenn es jetzt im letzten Mal nicht ganz so gut funktioniert hat, aber den Anspruch zu haben, da als Erster ins Ziel gehen zu wollen, auf jeden Fall.
Gut, also den Anspruch der Turniermannschaft müssen wir erst einmal ausblenden, denn die beiden letzten Turniere haben das nicht unbedingt belegt. Lena, bringt dich das auch zu dieser etwas kritischeren Einschätzung der Gruppe, als wir sie eben jetzt auch schon gehört haben?
Also ich muss sagen, die ganzen Quali-Spiele auch in der Vergangenheit, also ich meine, wir erinnern uns an die WM-Quali-Phase vor 2018. Also da hatten wir, glaube ich, 10 Siege in 10 Spielen und wir alle wissen, wie dann die Weltmeisterschaft gelaufen ist in Russland. Nicht ganz so gut. Also man sollte jetzt auch die Quali-Phase jetzt nicht überbewerten, aber ich glaube jetzt, was man so liest, dass das jetzt so eine ganz leichte Gruppe ist, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es reicht tatsächlich ja, glaube ich, ein Sieg. Ja, wenn die 8 besten Gruppen Dritten weiterkommen, dann kannst du eigentlich nicht in der Gruppenphase ausscheiden. Aber das, was danach kommt, potenzieller Achtelfinalgegner, ist dann direkt mal Frankreich. Wenn du Gruppenzweiter wirst, das könnte eventuell ja passieren, wenn der Tipp von Lothar aufgeht, je nachdem, wie die anderen spielen, dann könntest du auch noch auf den Gruppenzweiten dieser Gruppe I treffen. Also es gibt ja eigentlich keine Todesgruppen mehr. Aber wenn man von einer vermeintlich schwierigen Gruppe sprechen möchte, dann ist es sicherlich die Frankreich-Gruppe mit Senegal und Norwegen. Und je nach Konstellation könnten die Deutschen relativ früh in diesem Turnier eben auf diese Gruppe treffen. Und das könnte dann schwierig werden.
Und wen die Elfenbeinküste im Angriff zu bieten hat, Lothar, haben wir beide gestern selber gesehen mit Diamondé. Also schon auch der ein oder andere wirklich hochkarätige Solist, Georg. Wie ist deine Einschätzung jetzt mal zunächst der deutschen Gruppe?
Zum einen glaube ich, dass sowohl die Elfenbeinküste als auch Ecuador sehr gute Verteidiger hat und generell glaube ich vom Spielstil her etwas ist, was sehr unangenehm werden kann. Der Anspruch ist klar, da gehe ich ja mit, man muss als Gruppenerster, als Deutschland da weiterkommen, nichts weniger darf der Anspruch sein. Zumal bei Ecuador die 5 ihrer 6 Heimspiele in der Quali, die sie gewonnen haben, auf über 2000 Meter gewonnen haben, das fällt ja dann auch weg, dieser Heimvorteil sozusagen. Also ich glaube, die großen Ausreden darf es da nicht geben. Aber klar, es sind unangenehme Gegner und trotzdem, glaube ich, hat Deutschland schon den Anspruch, da als Eins durchzugehen.
Aber die Qualifikation, Lothar, hat ja auch gelehrt, dass die Deutschen zwar sehr gute Leistungen bringen können, wie zuletzt, aber wenn sie nicht bei 100% sind, auch gegen eine Mannschaft wie die Slowakei, ordentlicher Durchschnitt, sagen wir mal, verlieren kann. Also das heißt, bei der WM gilt es von der ersten Sekunde an da zu sein.
Das wäre die Qualifikation, diese Qualifikation nicht ordentlich gespielt haben, das ist doch völlig klar. Nach dieser Niederlage hat man die nächsten 5 Spiele gewonnen, nicht überragend gewonnen wie das letzte Spiel gegen die Slowakei, mit Kampf in Nordirland, mit einer guten zweiten Halbzeit zu Hause gegen Nordirland. Luxemburg hat man sich vor allem in Luxemburg über 60 Minuten sehr schwer getan, also es läuft nicht rund, aber genauso ist es bei anderen Nationen, genauso war es früher in vielen Phasen, wo wir uns qualifizieren mussten für die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, das auch erst im letzten Spiel mit mühsam Siegen dann die Qualifikation Wales geschafft worden ist. 1990 Wales, richtig, wo Thomas Hessler dann in der zweiten Halbzeit 2-1 schießt und 4 Minuten vor Schluss noch die Waliser gegen die Latte. Und wenn Rush der Ball dann reingegangen wäre, dann wären wir nicht Weltmeister geworden. Dann hätten wir die Weltmeister.
Also, ja, so ganz, ich weiß, dass das ja.
Ich war damals im Stadion. Ja, ich weiß noch, als das Stadion den Atem anhielt. Ich glaube, Ian Rush war es, als er zum Kopfball hochstieg.
Dann hätten wir die Weltmeisterschaft 1990 am Fernseher angeschaut und ich wäre niemals Weltmeister geworden. Also, das ist alles so eine knappe Kiste gewesen. Aber dann werden die Karten neu gemischt und die Weltmeisterschaft, es kommen Spieler dazu, es kommen Spieler in Form. Wir müssen hoffen, dass.
Hey, Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Unsere wichtigen Spieler in Topform zu dieser Weltmeisterschaft kommen, das müssen aber die anderen Nationen auch. Und wenn diese Spieler dann als Mannschaft so auftreten, wie in einigen Phasen auch bei der Qualifikation, dann bin ich überzeugt, dass wir auch gegen die Großen gute Möglichkeiten haben, immer wieder den nächsten Schritt zu tun.
könnte es das Turnier von Florian Wirtz werden, den Sie aus seiner Leverkusener Zeit sehr gut kennen und der bei Liverpool durchaus mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hat.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ihn jetzt, und das haben wir ja auch gemerkt, dass am Ende war er reif für den nächsten Schritt, für auch eine Herausforderung, auch vielleicht für eine schwierige Situation, die er jetzt auch hat. Wobei ich jetzt finde, dass wir in den letzten zwei Spiele gesehen, gestern habe ich jetzt nicht so viel gesehen, aber davor, dass er schon besser ins Spiel eingebunden wird, dass er mehr Ballkontakte hat zu dem Spiel, was ihm ja liegt. Und ich glaube, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, auch für den nächsten Sommer. Also mit der Erfahrung, ein Jahr Premier League, vielleicht auch mit schwierigen Momenten, dann auch gereift in so ein Turnier zu gehen. Und was Lothar sagte, wir haben in der Offensive haben wir super Spieler, ob jetzt Woltemar da vorne, Havertz, Musiala, Wirtz. Also das ist schon eine Offensivreihe, die top ist. Wenn sie es dann schaffen, im Turnier als Mannschaft insgesamt zu agieren, dann haben wir auch eine gute Nationalmannschaft.
Ich glaube auch, dass man Florian Wirtz nur einfach dann auch richtig platzieren und einsetzen muss, wenn er jetzt in Liverpool sich ja, da zurechtfindet und mehr wächst an dieser Aufgabe. Was ich spannend finde, ist, glaube ich, dass Nick Woltemade das so ein Überraschungsfaktor werden kann, weil der ist ja jetzt wirklich erst seit einem Jahr so auf Top-Niveau und der ist ja gerade in seiner Entwicklung. Und wenn der dieses ganze England-Feeling, diese Premier League, diese Härte jetzt mitnimmt, das ist ein Erfahrungswert, den er davor nicht hatte. Und dann ist er ein Stürmer, den wir in Deutschland lange nicht hatten, großgewachsen mit all diesen Qualitäten. Das könnte für mich sogar eher noch ein ganz, ganz großer Überraschungsfaktor werden, den man vielleicht so nicht auf dem Zettel hatte.
Ich möchte einmal aber den Gedanken von Lehmann nochmal aufgreifen mit Frankreich. Bei der WM 90 wurde es dann Holland im Achtelfinale, also die Niederlande. Das war eher überraschend, das ergab sich aus dem Turnier. Glaubst du, man hat das schon im Kopf zu wissen, hey, also ja, Vorrunde ist gut und recht und dann Sechstelfinale, aber im Achtelfinale Frankreich wäre ja dann schon ein Riesenkaliber, an dem man aber auch wachsen kann.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt schon daran denkt. Also ich glaube, Julian Nagelsmann hat ja auch gesagt, er ist eigentlich ganz zufrieden auch mit der Gruppenauslosung, dass es jetzt nicht die leichtesten Gegner sind, also dass man direkt getestet wird, dass man direkt auch in diese Turnierform relativ schnell reinsteigen kann. Und ich glaube schon, das letzte Slowakei-Spiel ist wahnsinnig wichtig auch gewesen, weil man hat gesehen, ey, wenn alle auf den angestammten guten Positionen spielen, wo sie dann auch ihre Zockermentalität, die sie ja alle da vorne haben, auch ausspielen können, dann macht diese Nationalmannschaft auch Spaß. Und ich meine, wir alle, ja, wir sind kritisch als Fußball-Deutschland, aber wir wollen uns auch sehr, sehr gerne begeistern lassen. Das haben wir bei der Europameisterschaft ja gesehen und das haben wir jetzt auch nach dem Slowakei-Spiel wieder gesehen, dass wir auch alle Bock haben auf diese Mannschaft. Aber es muss schon eben sehr viel zusammenlaufen, dass sie dann eben auch von alleine gelassen werden und dann machen sie Spaß. Aber dieser eine Bruch da während der Nations League, haben ja auch alle gesagt, da ist irgendwie ein bisschen was kaputt gegangen. Es hat jetzt ganz, ganz lange Zeit gebraucht, bis sie das jetzt wieder mit so einem dominanten Auftritt auch überschreiben konnten. Und blöd nur, dass jetzt erstmal Pause ist. Ja,
ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist keine Pause in der Bundesliga. Also das ist eine Überleitung, die wir fast abgesprochen haben könnten. Denn heute Nachmittag hat ein sehr dramatisches Spiel stattgefunden, das Nordderby. Endlich wieder Nordderby in der Bundesliga. Aber vorher, Laura, holen wir noch Laura Lutz mit in die Runde, die uns noch mal was sagt zum Thema Einschätzung zur WM-Gruppe.
Machen wir, bevor wir losziehen und dann eben Bundesliga weitermachen. Gibt ja dann noch einige Themen zu besprechen. Ihr habt gesagt, das ist noch ein Weilchen hin. Ja, genau ein halbes Jahr und eine Woche bis zu diesem Auftaktspiel gegen den kleinsten WM-Teilnehmer der Geschichte, gegen Curaçao. Klar, dass jetzt ganz viele nach ihrer Meinung gefragt werden, was ist das jetzt für eine Gruppe? Selbst Thomas Müller in der Stunde nicht seiner größten, aber einer sehr ärgerlichen Niederlage hat nochmal Stellung bezogen zu dem, was da auf seine Ex-Kollegen zukommt.
Wie hast du die Auslosung wahrgenommen? Wo hast du sie geschaut? Was hast du gedacht, als die Kugeln gelost wurden?
Wir hatten ein Meeting kurz nach dem ersten Gegner, der zugelost wurde. Deswegen haben wir es nicht live verfolgt. Aber ja, also der Gruppe sollte man schon weiterkommen.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Sagt ja auch der Bundestrainer, machbar sei diese Gruppe, sagen übrigens auch unsere User und Userinnen da draußen. Wir haben gefragt bei uns auf skysport.de in der Instagram-Story, wie sehen Sie die Geschichte? Ist das nur Formsache? Und ja, über 80% meinen, Das Ding ist durch. Ein paar dezidiertere Kommentare habe ich euch noch rausgesucht. Schon thematisiert Ecuador natürlich. Dann mal mutmaßlich der schwerste Gegner, zweitbeste Mannschaft Südamerikas, schreibt hier ein User hinter Argentinien, wird anspruchsvoll. Anderer total interessanter Aspekt ist, wie ich auch finde, so eine WM sollte verbinden. Und hier schreibt Stu Ingo, ich finde es toll, dass wir auf Mannschaften treffen, die man nicht oft als Gegner hatte, beziehungsweise noch gar nicht, ganz andere Fankultur, ganz andere Spielweise, einfach den Horizont erweitern. Und dann haben wir noch ein paar Meinungen zum Thema machbar, aber nicht unterschätzen. Und teilweise gehen sie dann halt doch ganz weit auseinander. Wir werden Weltmeister, steht genauso da wie eigentlich machbar, aber ich habe sicherheitshalber mal trotzdem keine Hoffnung.
Okay, das ist ein Satz, den wir jetzt auf uns wirken lassen und dann versuchen, ihn in irgendeiner Form zu ergründen. Auch Lothar Matthäus denkt noch nach. Abschließend vielleicht zu diesem Komplex, Lothar. Ihr habt 90 erlebt, wie wichtig es ist, super rein zu starten.
Aber gegen einen starken Gegner. Ja. Der starke Gegner fehlt mir im ersten Spiel. Es wäre ganz sicher interessant gewesen, vielleicht ja Ecuador zum Beispiel zu haben. Unangenehmen Gegner, starken Gegner. Und dann, wenn du gleich gegen den zeigst, was du kannst, dann ist es gut für dich selbst, aber auch ein Zeichen an die Gegner. Und das war bei uns gegen Jugoslawien der Fall, dass wir eigentlich gegen den Geheimfavoriten dieser WM 1990 gleich mit 4-1 mit einer deutschen Unterstützung der deutschen Fans, war nicht so weit nach Mailand zu fahren. Amerika wird ein bisschen weiter für die Fans die Reise. Also wir hatten ja jedes Spiel in Italien eigentlich ein Heimspiel. Und das war natürlich dann auch mit dieser Euphorie von Anfang an, die wir mit ins Turnier gebracht haben, war das natürlich so dann auch ein Floh, der uns getragen hat. Bis zum
Titel. Damals nannte man die Spieler ja noch Legionäre. Ne? Also damals 9 oder 10 Spieler, deutsche Spieler, die in Italien spielten, in Zeiten, als 2 oder 3 nur zugelassen waren. Und die Serie A damals das gelobte Land, nicht nur des europäischen Fußballs war. Und jetzt kommen wir aber zum eben schon angesprochenen Nordderby. Das erste Mal in der Bundesliga seit 7,5 Jahren. Und es geriet Oliver Seidler spektakulär.
Der Hamburger SV gewinnt das erste Nordderby seit 2843 Tagen. Dabei fing es gar nicht so gut an für die Gastgeber. Werder von links nach rechts, 45. plus 1, ganz viel Platz für Stay im Zentrum. Und er erzielt die Führung für die Bremer. Zweiter Durchgang, da ist die Möglichkeit für Sambi Lokonga. Macht er klasse, führt den Ball hinter dem Körper entlang und versenkt. Dann ist die Möglichkeit zum Drehen da. Da kommt Vuškovic, der 18-jährige Innenverteidiger, mit der Hacke ein Sensationstor. Werder allerdings mit Schmid und Jinma, ein Hamburger Jung, erzielt das 2:2. In der Schlussphase noch alles offen. Wir gehen in die 84. Minute. Muheim eingewechselt, Paulsen eingewechselt. Das 3:2. Das Volksparkstadion explodiert. Der HSV gewinnt, verdient.
Irres Tor. Also was für Emotionen, ne, nach diesem Spiel. Werder, der unglückliche Verlierer, Simon, als Ex-Bremer. Tut das immer noch ein bisschen weh, auch wenn sie natürlich hier heute für Bayer Leverkusen da sind?
Doch, gegen Hamburg immer noch.
Ja?
Doch, gegen Hamburg immer noch. Aber sonst, klar, bin ich jetzt auch schon lange nicht mehr bei Werder. Aber habe im Stadion gewohnt, 2 Jahre im Internat da. Von daher habe ich schon noch immer Werder ein bisschen... Ja. Werder-Sympathien.
Und Sie verfolgen natürlich auch, was Ihr ausgeliehener Spieler Boniface macht. Sind Sie zufrieden mit dem Stand der Leihe?
Na, wir hatten uns natürlich schon mehr erhofft, weil er bringt ja alle Qualitäten mit, ein absoluter Topspieler zu sein. Und bei uns war es einfach so, durch die Konstellation mit Schick, Kofan, dass wir gesagt haben, wird vielleicht schwierig zu dem Stand, auch gesundheitlichen Stand, was er war. Und ich glaube, das hat sich verbessert, hat er besser in den Griff gekriegt. Aber er kann mit Sicherheit viel, viel mehr, als er jetzt auch bei Werder zeigt.
Aber die Leihe wird durchgezogen bis Ende der Saison.
Das ist jetzt erstmal Stand der Dinge, ja. Mhm.
Gut, und auf der anderen Seite der HSV mit diesem Sieg im Derby vergangenen Sonntag, emotionaler Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Ist die Heimstärke aktuell der Hamburger ein großes, vielleicht sogar das größte Pfund im Abstiegskampf?
Absolut, ein Grund auf jeden Fall. Wir dürfen dann auch das Elfmeterschießen im DFB-Pokal nicht vergessen. Also irre 8 Tage, die man da als HSV-zugeneigter Fußballfan erlebt hat. Und ich glaube aber auch ein sehr, sehr gutes Händchen von Merlin Polzin. Also gegen Stuttgart hat er ja auch noch den Ausgleichstreffer eingewechselt mit Balde und Vieira. Jetzt hat er Vieira rausgenommen und dann Paulsen reingebracht. Also Polzin stand ja durchaus so ein bisschen in der Kritik auch, wenn man jetzt so den Saisonstart betrachtet hat. Aber ich finde, er hat ein extrem gutes Näschen. Er kennt seine Mannschaft. Mannschaft sehr, sehr gut offensichtlich und weiß, wann welcher Spieler gebraucht ist. Und wenn jetzt sogar der Kapitän, ist ja nicht irgendwer, Yusuf Paulsen wieder fit wird, dann glaube ich, hat man schon gute Chancen da unten drin.
Startet Paulsen jetzt richtig durch? Also
langsam, ja. Ne?
Also viel verletzt, immer wieder muskuläre Themen. Die Prognose, dass es in Zukunft nicht ganz anders sein wird, ist also auch nicht allzu gewagt.
Es sind Alternativen da. Es sind 3-4 Mittelstürmer eigentlich beim HSV. Ja,
Platzlag,
dann Paulsen. Also da sind schon einige da vorne, die auch große Konkurrenz sind für ihn. Und da muss er natürlich alles geben. Er ist als Kapitän, als Neuer gekommen und ist gleich zum Kapitän gewählt worden, also oder bestimmt worden. Und daran sieht man, welches große Vertrauen sie zu diesem Yusuf Paulsen haben, aber was sie dann eben auch erwarten. Und schön, dass er heute ein Tor geschossen hat, nach den ersten 3 Monaten, wo es ja nicht so optimal gelaufen ist für ihn. Und er ist ein guter Typ auch, ist nicht nur ein guter Kicker. Und natürlich könnte er im Endeffekt dann auch irgendwann seine Tore dazu beisteuern, wenn er spielt, wenn er gesund ist, dass der HSV mit dem Abstieg, und das ist ja dann auch in deinem Sinne, lieber Patrick, dass der HSV mit dem Abstieg schnellstmöglich nichts mehr zu tun hat. Aber
was
sie zurzeit zeigen, tolles Spiel, tolle Moral. Ich habe mir das Spiel vorher angeschaut. Mhm. Das war ein Spiel, wo man gerne anguckt, weil es hin und her gegangen ist und der HSV das Spiel auch verdient gewonnen hat.
Man hat eben gesehen, den Busfahrer Zadach. Und da hat der Trainer Polzin vorher den Busfahrer, der seit fast 20 Jahren da ist, Miro Zadach, zur Mannschaft sprechen lassen, um allen klarzumachen, was das Nordderby wirklich bedeutet. Und jetzt hat Polzin selber eben auch dieses Nordderby gewonnen. Ist er jetzt sozusagen blumig formuliert, richtiger HSV-Trainer?
Angekommen, ja schon. Aber
ich meine, er hat den Aufstieg auch ja
absolut, in seiner Verantwortung. Absolut, mit Sicherheit eine Euphorie ausgelöst, auch in dieser Stadt, auch wenn gleich du das mit Sicherheit besser einordnen kannst als ich vor Ort. Aber ich würde noch gerne einen Satz zu Paulsen einfach sagen. Ich glaube, in einer Mannschaft, die jetzt nicht gespickt ist mit super vielen erfahrenen Bundesligaspielern in der Breite, glaube ich, tut einer wie er der Mannschaft schon gut, weil er mal weiß, was in entscheidenden Situationen, wo es um Kleinigkeiten, klingt platt, aber es ist halt so, wenn man hinten drin steckt, wo es darum geht, was da zu tun ist. Und vor allem auch, wenn ein Trainer da ist, der jetzt auch noch nicht so erfahren ist, ist so einer als Kapitän für mich total verständlich, auch ihn als verlängerten Arm, als Ansprechpartner in diesem Fall zu haben. Und deshalb glaube ich schon, dass er dem HSV gut tun kann.
Und der HSV, das kann man schon sagen, auch aus neutraler Sicht, tut der Bundesliga gut, wenn wir diese Bilder da eben gesehen haben, diese Euphorie, die tatsächlich dann eben durch so einen Erfolg, auch wenn Werder leidtragend ist, ausgelöst wird.
Ja, auf jeden Fall. Ein großer Verein, ein tolles Stadion, schöne Atmosphäre da. Deswegen
fährst du gerne hin. Ne?
Wir haben sie noch nicht gespielt. Ja. Letzter Spieltag, Hinrundenspieltag. Aber nein, das ist... Die gehören zur Bundesliga und deswegen ist es gut, dass der HSV wieder in der Bundesliga ist nach vielen Jahren.
Und umgekehrt Werder mit Horst Steffen, auch ein interessanter Trainertyp, der sozusagen jetzt schon im reiferen Alter dort das Zepter schwingt. Wie macht er das?
Gut, und ich fand auch, dass er bei Elversberg hat das super gemacht, hat auch viele interessante junge Spieler gehabt. Wir haben sie zweimal im Pokal gehabt, einmal sind wir so ausgeschieden, einmal sind wir weitergekommen, aber mit gutem Fußball. Und das finde ich immer, wenn ein Verein sich da hochkämpft, auch wenn es, sagen wir, natürlich ein kleiner Verein ist mit Elversberg, aber mit gutem Fußball, jungen Spielern, habe ich da großen Respekt vor. Und dann ist es häufig auch nicht nur eine gute Clubleistung, sondern auch des Trainers. Und ich finde, dass das bei Werder auch gut macht.
Ja, ganz spannend. Eben auch im Interview wurde angesprochen, kann auch so eine Niederlage für Werder möglicherweise etwas sein, woran man wächst. Wie siehst du das?
Also sie haben ja jetzt auch, glaube ich, vor diesem Spiel nur eine Niederlage in den vergangenen 7 Partien gehabt. Ja? Also sie waren schon stabil, haben zwar nicht immer alle Spiele gewonnen, viele Unentschieden auch mit dabei. Aber ich glaube schon, dass das auch nochmal ein kurzes Nachjustieren ist. Hey, auch wenn wir jetzt lange nichts mehr verloren haben, ich glaube, wir müssen extrem viel investieren. Sie sind jetzt, glaube ich, auch nur einen Punkt entfernt vom HSV. Also das ist sehr, sehr eng da unten. Ja? Und nichtsdestotrotz nochmal vielleicht auch auf Boniface bezogen. Ich fand das auf dem Papier, als ich gesehen habe, oh, der wird ausgeliehen, total sinnig und passend, weil Steffen eben auch ein Trainer ist, der gerne auf so einen Kombinationsstürmer auch setzt. Also das ist so der Eindruck, den man auch aus Elversberg hatte. Also schon überraschend, dass Boniface jetzt noch nicht auf die Schlagzahl kommt, die man vielleicht auch von ihm sich so ein bisschen erhofft hat. Aber auch mutig von Steffen heute in so einem Nordderby den Topscorer Bangula dann auf der Bank zu lassen. Das ist dann vielleicht auch in so einem Spiel dann, der eine hatte ein glücklicheres Händchen, in dem Sinne dann Polzin, als jetzt vielleicht was Steffen. Ja.
Und Vuskovic mit einem Sensationstor, Lothar.
Über das Tor braucht man nicht reden. Das kann man nicht machen. Das macht man halt. Oder das passiert halt. Ja,
aber hat er den so gewollt?
Ja, irgendwie wollte er den schon dann aufs Tor bringen und dann geht er halt noch rein und natürlich ein Traumtor, das
da wahrscheinlich haben
in jeden Rückblick für 2025 bei den schönsten
Toren. Also Lothar, du hast ja alle möglichen Tore geschossen, ja, aber so eins nicht. Glaube ich nicht.
Nein, 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 so eins nicht. Ich schieße meine Tore nicht in Hamburg, ich schieße lieber in Leverkusen. Nee, aber nochmal zu Boniface zu kommen. Ja, ja. Ich kenne Boniface seit 4-5 Jahren.
Du hast ihn immer sehr gelobt.
Ich hab, ja, aber ich bin von seinem Charakter nicht überzeugt. Sage ich ganz offen, auch wenn hier der sportlich verantwortliche Leverkusen, man leiht so einen Spieler leiht man nicht aus, weil man weiß, was er kann. Es hat dann auch Gründe, die dahinter sind. Und er ist nicht derjenige, der für die Mannschaft läuft und nach hinten arbeitet und so weiter. Und das ist heutzutage im Fußball dringend nötig. Man hat auch am Anfang dieser Saison gemerkt, hat ein bisschen das Trikot in Spannung gehabt. Also auch da, glaube ich, da ist er nicht professionell genug. Und deswegen hat er auch wahrscheinlich, spielt er auch wahrscheinlich in Bremen nicht die Rolle, die sich auch Leverkusen gern wünscht, nämlich Spielpraxis, 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 weil er einfach den Trainer nicht überzeugt und weil er einige Dinge macht, die einfach meiner Meinung nach nicht professionell genug sind.
Ist da was dran? Also, dass er großartige Möglichkeiten hat, ein Riesenpotenzial ist ja unbestritten. Und das ist, dass er es nicht in der Lage ist, abzurufen, dass mit Sicherheit dieses Fitnessthema immer mal ein Thema ist. Weil wenn er topfit ist, dann ist er einer der besten Stürmer der Bundesliga. Das ist unbestritten.
Und
das hat er auch gezeigt. Aber natürlich, sag mal, jeder hat manchmal Schwächen. Und er hat natürlich auch ein bisschen dieses Thema, topfit zu sein, vom Gewicht her. Sag mal, diese Themen können wir nicht wegdiskutieren. Wenn er das in den Griff kriegt, ist er unglaublich.
Das muss man sagen. Lothar hat jetzt diese charakterliche Frage angesprochen, Mannschaftsdienlichkeit.
Ja, gut, es gibt ja unterschiedliche Stürmer. Jetzt auch von, klar, der Trend geht immer mehr dahin, dass natürlich Stürmer sind, die extrem intensiv anlaufen im hohen Tempo. Da hat er vielleicht ein bisschen andere Qualitäten dann auch in der Box. Das ist keine Frage. Aber das würde ich sagen, dass er gar nicht das sein Thema ist. Also, dass wir viele Probleme mit ihm in der Weise hatten. Aber einfach dieses Fitnessthema, das muss er verbessern. Dann stehen ihm alle Türen offen.
Ja, gut, dann nichts gegen die Qualität von ihm. Also ich war überrascht, dass den Boniface, dass der so lange in Belgien im Nachbarland gespielt hat und nicht bei einem anderen Topverein. Und da habe ich gesagt, wow, Leverkusen, die haben da wirklich einen Goldfisch ans Land gezogen. Und das hat er ja in einigen Spielen oder in vielen Spielen auch gezeigt. Und dann kam eben irgendwo eine Phase, wo es in Leverkusen nicht mehr funktioniert hat. Natürlich auch mit seinen Verletzungen. Und dann ist er jetzt nach Bremen ausgeliehen. Und eigentlich ist es eine Riesenchance für ihn bei Werder Bremen, bei einer Mannschaft, die auch den Fußball nach vorne liebt, im Endeffekt sich wieder zu zeigen.
Ja, und da muss er mehr draus machen. Und wir hören jetzt abschließend zu diesem Part den siegreichen Trainer Merlin Polzin bei Sven Tölner.
Was mir gut gefallen hat, ist, dass ich gesehen habe, dass die Mannschaft ab Minute 1 wirklich verstanden hat, um was es heute geht und wie man auch erfolgreich sein kann. Und das war dann sehr unglücklich, dass wir unsere Chance nicht genutzt haben, dass dann das Gegentor auch noch kurz vor der Halbzeit fällt. Aber wenn ich in der Kabine in die Gesichter meiner Jungs gesehen habe, dann wusste ich, da wird nochmal eine Reaktion kommen. Nach dem Führungstreffer zum 2-1 dann den nächsten Nackenschlag zu bekommen und so zurückzukommen, das spricht für die Mannschaft, das spricht für unseren Weg und umso beeindruckender, dass wir unter diesen Druckbedingungen dann heute standhalten konnten. Ja, der Volkspark hat gebebt, auch die Atmosphäre im Generellen war unfassbar und hat sowohl bei der Busankunft, beim Aufwärmen als auch danach dem Spiel dazu beigetragen, dass es ein ganz, ganz besonderer Tag für uns alle ist.
Na, da hat er sich schon wieder ein bisschen gefasst. Bei der Busankunft mussten die Spieler aussteigen, um dann durch das Spalier zu gehen, weil der Bus gar nicht mehr weiterkam. Also das demonstriert oder dokumentiert auch die Wichtigkeit des Derbys. Wir sprechen gleich über das Abenteuer Kaderplanung. Bayer Leverkusen. Das bis hierher ist das erfolgreich gewesen, aber sehr, sehr spannend, das nochmal alles ein bisschen zu besprechen. Gleich bei SK90 die Fußballdebatte. So, wir sprechen jetzt. Gleich dürft ihr wieder sozusagen allgemein verständlich mitdiskutieren. Aber jetzt wollen wir zunächst einmal auf das schauen, was Bayer Leverkusen in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt hat. Ein insgesamt erfolgreicher Weg, Jürgen Müller. Aber manchmal liegt dann doch der ein oder andere Stolperstein dazwischen.
Auf jedem Weg. Und sei er noch so vielversprechend, gibt es Rückschläge. Leverkusen hatte gestern einen, der sie etwas ratlos zurückließ.
Marc Flecken, warum konntet ihr an die tolle Leistung gegen den BVB heute nicht anknüpfen?
Sehr gute erste Frage.
0:2 in Augsburg. Nach zuletzt starken Auftritten quer durch alle Wettbewerbe kam das unerwartet. Zumal es nicht viel brauchte, um die Werkself aus dem Tritt zu bringen. Etwas zu wenig Gegenwehr und Schnelligkeit. Dazu ein beherzt aufspielender Gegner mit neuem Trainer und viel Mentalität. Das reichte gestern.
Uns hat es von Anfang an gefehlt, so diese Emotionalität mit Ball und gegen den Ball.
Zu schlampig, zu viele einfache Fehler.
Ja, weil wir, glaube ich, so ein bisschen gedacht haben, wir können hierher kommen und wir können uns hier frei aufspielen.
Was dieses neue Bayern zu leisten vermag, wenn sie frei aufspielen und Mentalität aufbringen, hat man in den vergangenen Wochen gesehen. Der Pokalsieg in Dortmund. Die Gala-Vorstellung in der Champions League bei Manchester City. Diese Gesamtentwicklung ist bemerkenswert. Bedenkt man den großen Umbruch im Sommer mit 38 Transfers. Sie haben so viele Stützen ersetzt, den Kader verjüngt und trotzdem sind sie nun kurz vor Weihnachten wieder auf Champions League-Kurs. Dass sie in Sachen Trainer im Sommer zunächst daneben lagen, abgehakt. Diesen schmerzhaften Rückschlag haben sie schnell korrigiert. Mit einem besonnenen Kasper Juhlmann.
Wir brauchen Zeit und wir brauchen Spiele und die Spiele kommt. Wir sind sehr optimistisch.
Der Däne scheint das richtige Händchen zu haben für dieses komplett umgestaltete Bayer-Team. Alex Garcia als neuer Xhaka funktioniert immer besser. Genau wie Ernest Pocou über die Außenbahn. Mark Flecken als die etwas modernere Version von Radetzky im Tor. Kurz, sie haben viel Gutes in die Wege geleitet. Kleine Rückschläge, wie in Augsburg, werden sie verkraften. Zumal es gestern den Anschein hatte, als würden sie die richtigen Lehren daraus ziehen.
Es war ein bisschen zu soft für mich.
Ja, ich glaube, wir können schon wieder viel daraus ziehen, dass wir, wenn wir nicht aggressiv sind, wenn wir nicht gegen den Ball auch mindestens auf gleicher Höhe sind wie der Gegner, dann reicht es nicht nur, so ein bisschen Fußball zu spielen.
Wir haben noch etwas zu lernen.
In Leverkusen haben sie es gelernt. Manchmal bringen einen auch die unerwarteten Rückschläge weiter.
Georg, 38 Transferbewegungen. Können wir froh sein, dass wir was anderes gelernt haben oder machen?
Ja, das ist schon arg komplex, das ganze Spiel. Ob das jetzt bei euch in Leverkusen war, ob das in München ist, sieht man ja selbst, weil man oft nicht genau weiß, was man mit dem Spieler jetzt macht, was das Beste ist für die Entwicklung. Und da muss man schon sagen, den Umbruch, den ihr im Sommer zu bewerkstelligen hattet, schon Respekt.
Wie genau beobachten die Bayern Bayer Leverkusen? Sehen Sie Bayer potenziell als vielleicht sogar zweitstärkste Kraft?
So war zumindest die Aussage vor der Saison. Also da war der Respekt vor Leverkusen schon enorm hoch. Ja, jetzt dieses Spiel hat vielleicht ein bisschen etwas relativiert vor ein paar Wochen. Aber klar, da fand ich auch, war die Mannschaft ein bisschen mutlos in München. Da hätte man vielleicht auch ein bisschen anders rangehen können. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass der FC Bayern die Arbeit in Leverkusen unglaublich ernst nimmt und unglaublich wertschätzt. Und ich glaube auch, dass die Leverkusen als Verfolger oder schon eigentlich als stärkste Kraft hinter Bayern respektieren und auf Sicht auch so betrachten.
Sind Sie schon soweit, Simon, mit 24 Stunden Abstand, das, was gestern in Augsburg passierte, als Teil des Weges zu sehen?
Ja, es hat sich heute entwickelt über den Tag. Nein, das ist und das war ja auch klar, sag mal, mit diesem Umbruchwechsel, viele neue Spieler, viele junge Spieler dazu, welche aus der zweiten Liga gekommen, andere Spieler, die englische Wochen überhaupt noch nicht gewohnt sind, dass es diese Rückschläge geben wird. Wir hatten auch PSG Bayern, die richtig wehgetan haben von unterschiedlicher Art und Weise. Und gestern auch. Und dass wir daraus lernen müssen, dass wir jetzt noch nicht, wir sind eine gute Mannschaft, ohne Frage, und wollen uns da auch nicht verstecken, aber wir wollen eine absolute Top-Mannschaft sein. Und das wirst du nicht in 3-4 Monaten, wenn du einen Wechsel hast und auch einen Aufbau hast. Wir haben auch die Mannschaft, die letzten 2 Jahre so gut war, die ist über Jahre aufgebaut worden und ist dann auf ihrem, sagen wir, Peak der Entwicklung gewesen und mit internationalen Topspielern. So, und da wollen wir wieder hin. Und
hat der Erfolg Sie da ein bisschen ungeduldiger werden lassen? Weil das hätte man früher in Leverkusen so nicht gehört. Da hätte man gesagt, ja, zweiter, dritter ist auch in Ordnung. Jetzt sagen sie, sie wollen top sein. Finde ich spannend.
Ja, ist eine höhere Anspruchshaltung mit Sicherheit. Wir haben auch bessere Spiele, als wir 2020 hatten, wo es im Prinzip losging, sage ich jetzt mal, der Entwicklung. Und ich glaube schon, wenn man Malik Tillmann als Beispiel, der ist einen Schritt weiter, der sich auch noch findet, aber ein hervorragender Spieler ist, wir haben mehr Qualität als 2020. Und deswegen wollen wir auch höhere Ziele angreifen. Das haben wir uns ein bisschen erarbeitet, den Fluch, sagen wir, der guten Tat. Aber das müssen die Jungs. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch attraktiv, auch für viele Spieler, die im Sommer gekommen sind. Hervorragende Spieler mit großartiger Perspektive. Aber den Weg, den sie gehen müssen, weil wir schon auch die Ambitionen haben, wollen was zu gewinnen.
Glaubst du, dass Bayer Leverkusen tatsächlich in der Lage ist, perspektivisch sogar noch einen Schritt weiter zu kommen, als in der Zeit, in der Wirtz, Xhaka und all die anderen da waren?
Also ich glaube schon, dass sie Stand jetzt so ein bisschen die Rolle von Borussia Dortmund eingenommen haben, auch wenn man sieht, was sie da für Transferbewegungen machen und wie rentabel das Ganze ist. Also jetzt einfach mal wieder so viel Geld auch eingenommen zu haben, um dann Spieler zu verpflichten, das ist schon etwas, was sich so über die Jahre und ich würde sagen, seit dem Havertz-Verkauf, das Geld hat man sehr sinnvoll investiert, in dann auch die Meistermannschaft. Ja, also man kann mit dem Geld, was man einnimmt, dann auch sehr, sehr smart umgehen. Und man sieht ja jetzt schon wieder, ja, wie Ibo Maser plötzlich als Sechser auf sich aufmerksam macht. Das ist, glaube ich, Rookie of the Month geworden im November. Da sieht man schon wieder, auch in ein bis zwei Jahren ist der vielleicht auch schon wieder weg für sehr, sehr viel Geld. Und da würde ich schon sagen, das ist etwas, was sich über die vergangenen Jahre verändert hat. Also sehr, sehr gutes Management auch, dass man die Verkäufe, das Geld daraus sinnvoll investiert und dann konstant oben mit dabei bleibt. Und ich würde auch sagen, das Spiel gestern, da hat man nicht das Gefühl, okay, oh, jetzt kippt was, sondern das waren Ausrutscher. Ja, drei Lattentreffer, glaube ich, noch mit dabei gewesen. Klassisches Spiel nach dem Trainerwechsel für mich aus Augsburger Sicht.
Stimmt, ja.
Also das, darf man nicht vergessen. Und vor allen Dingen auch gegen eine wesentlich tiefer stehende Mannschaft als zuletzt. Dortmund hat mitgespielt, Manchester City hatte viel Ballbesitz. Mhm. Das heißt, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen neu anpassen müssen, was man dann nicht so gut geschafft hat. Aber das waren Ausrutscher, das ist kein strukturelles Problem gewesen. Also
ich glaube auch an Leverkusen, dass sie einfach auf einem guten Weg sind. Waren ja viel Veränderungen auf der Trainerposition und viele, viele Spieler. Ähnlich wie Leipzig. Und jetzt hat Leipzig aber einen Vorteil gegenüber Leverkusen. Die haben kaum englische Wochen, spielen zwar im DFB-Pokal noch mit. Leverkusen ist in der Champions League.
Wir würden auch gerne Champions League spielen.
Ja, diese Wochen kann aber Leipzig nutzen, um die neuen Spieler mit dem neuen Trainer so zu integrieren, dass sie alles im Endeffekt intensiver trainieren können. Und deswegen wirkt die Mannschaft in Leipzig ein bisschen vielleicht stabiler zum jetzigen Zeitpunkt wie Leverkusen, weil sie auch mehr Zeit, Trainingszeit gehabt haben, daran zu arbeiten. Ich weiß es ja selbst, wenn du Mittwoch Samstag deine Spiele hast, dann hast du eben wenig Möglichkeiten, auf dem Platz zu trainieren oder so zu trainieren, wie es gerne der Trainer haben möchte. Und deswegen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber ich glaube auch, dass Leverkusen in Zukunft wieder an die Leistungen, die wir vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren so bewundert haben, dass sie da wieder anknüpfen werden. Aber nicht morgen oder übermorgen, sondern es braucht eben noch ein bisschen
Zeit. Aber den Rhythmus hast du schon geliebt, ne? Mittwoch, Samstag ohne Training.
Ja, absolut. Wenn du bei Bayern München groß geworden bist irgendwie, dann du wolltest spielen, wolltest nicht trainieren, wolltest keinen Waldlauf machen. Also dieses Konditionstraining am Dienstag fällt natürlich weg, wenn du am Mittwoch Champions League oder Europa League gespielt hast. Ja. Und uns hat der Rhythmus immer gut getan und wir wollten das auch. Und da sucht auch Leverkusen keine Ausrede. Nein. Die wollten das ja auch und Leipzig wird es auch gern suchen. Und ich wollte sagen, wo der Vorteil von Leipzig, die ja ähnlichen Umbruch gehabt haben wie Leverkusen, dass da im Endeffekt alles für vielleicht ein bisschen stabiler zum jetzigen Zeitpunkt wirkt, eben aufgrund der Möglichkeiten, die sie haben, in den freien Wochen intensiver und präziser zu trainieren.
Und ich wollte nur sagen, ich glaube, es sollte nicht unter den Tisch fallen, und da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, weil, dass man sich einen Fehler eingesteht, wenn man schon mal eine Fehlentscheidung trifft, in Anführungszeichen mit der Trainerwahl im Sommer, dass man auch wirklich eine unangenehme Entscheidung dann trifft und sagt, okay, ich muss es korrigieren oder wir müssen es korrigieren und das auch zeitnah macht, egal wie das Echo da drauf ist oder egal wie das andere Leute einschätzen, weil viel zu oft hört man an anderen Stellen auch generell, man versucht es mit Kontinuität, man möchte dies, wir stehen zu jemandem, aber wenn man es erkennt, dass es in eine falsche Richtung geht, muss ich sagen, ist es sehr, sehr, sehr qualitativ hochwertig, wenn man dann sagt, so, und jetzt müssen wir reagieren, egal wie unangenehm das Ganze ist.
Ich wollte so ganz elegant auf diesen Punkt noch zusteuern, aber wir können ihn gleich besprechen. Ich will einmal noch mal diese Transferbewegung. 38. Hat man Sorge, dann irgendwann in so eine Art Rausch zu geraten und dann irgendwann Fehler zu machen, die irgendwann teuer werden?
Also erstmal braucht man dafür natürlich einen wirklichen
funktionierendes Team auch dahinter. Das schaffst du ja nicht alleine, sondern es ist viel Vorarbeit vom ganzen Scouting von vielen in den Monaten davor, dass wir schon eine Richtung hatten, wo wir hinwollen oder was vielleicht passieren kann, was wir da brauchen.
Aber Wirtz habt ihr immer gesetzt, ne? Also dass er geht, auch in der Phase, als das öffentlich... Ja.
Also es wurde ja ein bisschen kritisiert, okay, wieso gehen so viele? Muss man einmal in den Kontext sehen, dass wir eigentlich versuchst, das natürlich ein bisschen zu strecken. Ja. Aber das Jahr davor haben wir natürlich, wir haben keinen abgegeben und gesagt, okay, wir haben an sich Florian Wirtz noch ein Jahr, sagen wir, nach der Meisterschaft. Der wird dann wahrscheinlich 25 in dem Sommer gehen. Okay, vielleicht haben wir nochmal die Chance, deutscher Meister zu werden. Ja. Dann auch die Qualität der Mannschaft mit Xabi ein, zu sagen, okay, wir behalten ihn. Und deswegen ist der Umbruch und der Abgang dann in diesem Sommer auch ein bisschen härter ausgefallen. Und deswegen, Florian war klar, aber es war auch bei Frimpong, den Capier, die Spieler, Jonathan Tah, wo der Vertrag auslief. Uns war schon bewusst, dass es wirklich ein
Chaka hat euch überrascht.
Chaka war jetzt überrascht, dass er durchaus, auch als wir ihn damals schon verpflichtet haben, selbst er hat 5-Jahres-Vertrag gehabt, dass er die 5 Jahre wahrscheinlich nicht erfüllen wird, sondern irgendwann dann vielleicht Saudi-Arabien mit, wo es dann nochmal auch im Alter gutes Geld gibt, dass das ein Thema werden kann. Das kann. Dass es diesen Sommer passiert ist, das war überraschend nicht, aber das hat sich ein bisschen später erst angedeutet, noch nicht ganz so früh, wie es bei Florian war. Aber dann ist irgendwann war auch der Punkt, du sagst, okay, wenn wir aufbauen, dann bauen wir wirklich eine neue Mannschaft auf. Und dann gehen wir auch das Risiko oder müssen mutig sein, auch wirklich Neuen eine Chance zu geben und den Raum zu wachsen.
Also ich wollte auch auf Granit Xhaka zu sprechen kommen, weil wenn Lothar RB Leipzig erwähnt hat, die haben natürlich auch einen riesen Umbruch gehabt, aber sie haben zumindest so Figuren wie Willi Orban, Gulaschi, auch ein Baumgartner, der schon sehr, sehr lange mit dabei ist. Also da war noch was Substanz und auch für die Hierarchie und auch die Hygiene innerhalb einer Mannschaft, da war noch was da. So. Und mich hat Granit Xhaka extrem überrascht. Also vor allen Dingen, was man so liest, so ein bisschen, dass es dann am Gehalt wohl gelegen hat, so, dass man da nicht noch ein bisschen investiert in einen Spieler, der ja durchaus ein absoluter Leader in dieser Mannschaft auch in dieser Saison gewesen wäre. Ja, gerade mit den ganzen Jungen, die dazugekommen sind. Und ich habe gestern, als ich Augsburg gesehen habe, dachte ich, wäre das so passiert mit einem Xhaka, der auch ein Rhythmusgeber ist, der auch ein Balance-Spieler ist, der auch oftmals dann wichtig ist, damit das Spiel nicht kippt und so. Und da würde ich sagen, das ist die einzige Fußnote, so wo ich sagen würde, schwierig.
Spannender Punkt. Er hätte aber nicht mehr Wirtz als Anspielstation gehabt. Davon hat Xhaka nach meiner Wahrnehmung auch gelebt.
Aber ist absurd, von Florian Wirtz haben viele profitiert. Nein, Granit in einer Top-Verfassung, körperlich und mental ist er ein hervorragender Spieler. Aber wir müssen auch sehen, wir hatten noch 3 Jahre Vertrag und er hatte auch nicht den schlechtesten. Und da gibt es auch gewisse Grundsätze dann schon, wofür wir stehen und wofür wir auch gegenüber den anderen Spielern stehen. Und das war irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, dann geht's nicht, dann musst du das und das bringen, dann hast du die Möglichkeit auch zu gehen. Aber
und grundsätzlich meint in dem Fall eine finanzielle Grenze.
Ja, nicht nur eine finanzielle Grenze, sondern dass wir auch Verträge haben und wir uns dran halten, aber der Spieler auch. Und sonst kommen auf einmal 10 Spieler, die dann auch mit Recht ankommen und irgendwie vielleicht noch was wollen. Nein, von daher war das irgendwann in eine Richtung, dass es besser war für beide. Das waren 2 sehr, sehr super erfolgreiche Jahre und das wissen wir auch sehr zu schätzen. Aber dann war es auch, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, auf was Neues zu setzen, als was zu verlängern.
Verstanden. Und jetzt Ten Hag. Ich habe das ja auch in der Anmoderation gesagt, nach 2 Spieltagen, nach 3 Pflichtspielen insgesamt getrennt. Wann war Ihnen bewusst, dass das wohl nichts werden dürfte?
Früh war es so, dass wir gedacht haben, das wird schwierig oder nimm eine Richtung, die nicht gut ist. Und dann kann es immer Anlaufschwierigkeiten geben und dann versuchst du oder auch andere in eine Richtung zu kriegen, das sozusagen das Schiff. Aber es wurde einfach schwierig und deswegen, wir haben ja am Ende eine Grundsatzentscheidung getroffen, nicht eine Entscheidung, weil wir jetzt in Bremen...
Wenn ich einmal dazwischen darf, Ten Hag war eigentlich nicht anders als beschrieben. Also so ist er eigentlich immer von allen beschrieben worden, die ihn ein bisschen kennen. Habt ihr da nicht genau genug? Ich kenne ihn persönlich gar nicht gut, aber so ist er beschrieben worden.
Es ist, sag mal, aus der United-Zeit ein bisschen anders beschrieben worden als aus Ajax. Natürlich haben wir schon auch unsere Hausaufgaben gemacht, mit vielen Leuten gesprochen, auch die ganz eng mit ihm bei Ajax gearbeitet haben, bei United. Glaube ich, ein nicht so einfacher Club, auch mit Amorim eine schwierige Zeit gehabt. Deswegen, wir haben schon unsere Hausaufgaben gemacht. Am Ende war es eine Fehlentscheidung.
Gab es denn ein Schlüsselerlebnis, als Sie gesagt haben, okay, also wenn das jetzt so ist, dann müssen wir jetzt schnell, so wie Georg auch gesagt hat, dann gestehen wir uns den Fehler ein.
Und nein, das ist für mich klar. Das ist völlig, also du musst einkalkulieren, wenn du als Verantwortlicher so viele Entscheidungen triffst, ob jetzt Transferentscheidungen, Trainer, dass du auch Fehlentscheidungen triffst. Das wird nicht ausbleiben. Du darfst dann aber keine Angst vor Entscheidungen haben, weil du nachher Angst hast vor Fehlentscheidungen. Du musst Entscheidungen treffen aus dem Kontext der Situation her. Haben wir damals die Entscheidung faire getroffen. So. Und dann musst du aber auch bereit sein, Sachen zu korrigieren, wenn du merkst, dass es nicht funktioniert. Und wir haben ja nicht, weil wir jetzt in Bremen unentschieden gespielt haben, die Entscheidung. Wir hätten die Entscheidung auch mit dem Sieg in Bremen getroffen.
Also es war nicht an den Ergebnissen gelegen, sondern es war an der Atmosphäre, an dem zwischenmenschlichen
Bereich. An der Atmosphäre und an dem fehlenden Glauben, dass wir in eine erfolgreiche Richtung gehen. Genau, deswegen, es war jetzt nicht so, das eine Spiel war jetzt, haben wir verloren, sondern die grundsätzliche Richtung, haben gemerkt, das wird nicht funktionieren. Und dann ist, glaube ich, besser, es früh zu machen, für beide, auch für Erik, als einfach zu warten. Und dann merkt man im November, es hat ja doch nicht funktioniert.
Besser ein Schrecken mit Ende als...
Jetzt bin ich gespannt. Okay,
als ein Schrecken ohne Ende. So, jetzt haben wir es. Wie läuft so ein Gespräch?
Mit Erik dann. Ja gut, wir haben Fernando und ich haben mit ihm gesprochen. Ich habe ihm das erklärt, welche Beweggründe es sozusagen von unserer Seite geht. Ja, natürlich war er überrascht, dass nach so kurzer Zeit...
Fassungslos.
Ist ja jetzt auch nicht... Das ist ja auch verständlich, also auch menschlich verständlich, auch in der Situation. Das ist ja nicht gewöhnlich. Ist uns ja auch nicht einfach gefallen, einfach zu sagen, das machen wir jetzt mal. Also das ist ja nicht der Fall. Und dass er da überrascht ist, vielleicht auch Unverständnis hat, das ist völlig menschlich und hätte mich überrascht, wenn es anders gewesen wäre.
Haben Sie noch Kontakt?
Nein, jetzt nicht. Vielleicht irgendwann später mal, aber in so einer Phase ist jetzt erstmal, glaube ich, gut, ein bisschen Abstand zu gewinnen.
Kontakt zu Florian Wirtz?
Ja, aber als wir in Manchester gespielt haben, haben wir geschrieben, weil seine Freundin war beim Spiel, hat zugeguckt bei uns da ein bisschen. Aber auch da, das erstmal, wenn die Jungs gehen, ein bisschen Abstand manchmal. Aber zu Florian wird uns mit Sicherheit auch mal wieder besuchen. Haben wir eine ganz enge Verbindung im Grundsatz gehabt. Und wir verfolgen das alle im Verein sehr eng, was er macht.
Und er schafft es.
Ja, der schafft es. Ist unbestritten. Also unbestritten. Die haben ja irgendwo auch mal gesagt, ja, er hat noch keine Vorlage gemacht. Aber die meisten Großchancen, glaube ich, in der Premier League irgendwie vorbereitet vor ein paar Wochen. Ja gut, für den Ball reinschießen ist er natürlich nicht verantwortlich.
Und Xabi Alonso?
Zu ihm habe ich viel Kontakt, habe ihn auch im Oktober in der Länderspielpause, waren wir mal zusammen essen in Madrid. Also von daher, da haben wir immer noch Austausch und ist auch für ihn eine spannende Aufgabe.
Lothar, wer ist für dich jetzt aktuell prägend bei Bayer Leverkusen? Besser Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ne?
Ich glaube, der Trainer passt dazu. Der Trainer passt zu Bayer Leverkusen, weil er einfach, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr ehrliche, positive Art hat, offene Gespräche mit den Spielern führt, vor allem auch mit den jungen Spielern. Es sind auch viele Spieler dabei, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Das ist ähnlich wie in Leipzig, dann die englische Sprache dabei. Also ich glaube schon, dass der Trainer da, natürlich Simon und die sportlich Verantwortlichen immer. Ja, aber ich glaube, dass der Trainer einfach schon, und deswegen war er ja auch schon mal irgendwann im Gespräch vorher, da konnte er irgendwie nicht, da war ja auch irgendwo mal auf der Liste gestanden. Und da hat man sich jetzt wieder erinnert, da ist noch einer, also ein Skandinavier, sind Däne, der würde ganz gut zu uns passen. Und ich glaube, dass der das sehr gut mit Fachkenntnis, aber auch mit dem Gefühl für den Menschen, für den Spieler hat. Und ich glaube, das kommt gerade bei diesen vielen jungen Spielern an, die jetzt bei Leverkusen im Vertrag stehen.
Georg, schafft Bayer Leverkusen in dieser Saison, in dieser immer noch Umbruchsaison, die Champions League Quali?
Ja, bin ich mir relativ sicher, weil ich glaube auch, dass das die Entwicklung einfach weitergeht. Also das ist jetzt eher ein schwieriger Start gewesen, und um das Ganze umzubiegen. Deshalb glaube ich, dass hinten raus auf Strecke das Ganze pro Bayer Leverkusen laufen wird. Also ich finde auch Kasper Julmann eine super Wahl. Ich habe den damals kennenlernen dürfen, noch zu Mainzer Zeiten, als ich noch im Rhein-Main-Gebiet war. Und da habe ich den miterlebt. Der war für Mainz damals, hatte auch schon spannende Ansätze. Nur es war halt der falsche Club. Jetzt hat er sich weiterentwickelt, was anderes gesehen, glaube ich, passt wunderbar zu Leverkusen. Und das Entscheidende aus meiner Sicht bei euch im Verein ist einfach, dass es eine klare Führungsstruktur gibt, dass der Verein von oben her funktioniert. Und das, glaube ich, ist schon mit einem guten Trainer jetzt, wo die Kommunikation auch passt, glaube ich, sehr maßgeblich für den weiteren Erfolg in dieser Saison und auch darüber hinaus.
Und ich glaube auch wichtig, am Anfang der Saison hatte man manchmal Schwierigkeiten, die Startelf von Leverkusen zusammenzubekommen. Also man wusste gar nicht mehr, okay, jetzt Startelf Leverkusen. Ich weiß nicht, wie es bei Herrn Rolfes läuft, aber bei mir war es tatsächlich ein bisschen schwierig. Und das hat sich jetzt total geändert. Also du weißt jetzt, wer sind so ein bisschen die Führungspersönlichkeiten. Also ich würde da auch noch Grimaldo zuzählen, sicherlich. Ich glaube auch eine wahnsinnige Statistik, wenn er nicht in der Startelf stand, hat man nicht gewonnen. Ne? Also er ist auch einer der Kapitäne. Ich glaube, der Einzige, der sich gefreut hat, dass Granit Xhaka weg ist, ist Alex Garcia in der Mitte. Der blüht ja auch noch mal richtig auf. Und mittlerweile, Poku, Teller kommt für die Tiefenläufer extrem wichtig. Dann hat man noch so einen erfahrenen Stürmer wie Schick, mit Kofan aber noch auch jemanden, der ein anderes Spielerprofil mit hat. Und so ergibt sich langsam da aus diesem Baukasten eine Mannschaft, wo man, denke ich, schon das Gefühl hat, die werden wieder mit um die Champions League spielen, definitiv.
Ganz kurz, Grimaldo, ist er fit wieder unter der Woche?
Davon gehe ich aus, dass er Mittwoch wieder kann.
Ja, der Mann, der sozusagen von der Schiene jetzt der heimliche Spielmacher gemeinsam mit Garcia ist, also sehr, sehr viel Qualität. Laura, was sagt das Netz zu den Chancen von Bayer Leverkusen in dieser Saison?
Ja, dieser XXL-Umbruch, dieser blitzneue Trainer. Ich glaube, nicht allen geht so wie Lena, dass sie das Team schon so richtig zu greifen bekommen. Wir haben auch hier auf skysport.de mal eine Instagram-Umfrage gestartet. Und es ergibt sich, ich würde mal sagen, ein etwas diffuses Bild. Keine klare Tendenz, wenn auch eine aus Leverkusener Sicht eher positive. Da heißt es, ja, unter der Woche in der neuen Saison wird die Werkself wieder das Flutlicht anknipsen, und zwar in der Champions League. 46% meinen, nee, das wird im neuen Jahr dann nix.
Das war's schon?
Das war's schon.
Okay, dann habe ich noch zwei, drei Fragen an Simon. Mal so übergreifend, wenn man so viele neue Spieler holt, schaut man als Manager vor allem auf die individuelle Qualität oder überlegt man dann schon, wie würde der Spieler zu dem dann irgendwann auch in ein Teamgefüge passen?
Ja, auf jeden Fall, das übergreifend. Also erstmal, wie wollen wir Fußball spielen? Passt der in unsere Art, Fußball zu spielen?
Offensiv, ist, immer spielstark,
steht ja, bei genau, Leverkusen mal, seit vielen Jahren. Zu diesem Pass, ist das ein Spieler, wo wir glauben, dass das passt, und manchmal gibt es ja auch die Situation, dass wir glauben, in einer, zum Beispiel Poku hat gar nicht viele Tore bei Alkmaar gemacht, wo wir aber gedacht haben, okay, in einer anderen Konstellation bei uns kann er vielleicht noch mehr rausholen. Also wir gucken immer erstmal, passt das zu der Spielweise, wie wir spielen wollen, und dann natürlich, okay, welche Verbindungen können auf dem Platz entstehen. Sag mal, damals war es, dass wir Grimaldo geholt haben, der hatte Viererkette gespielt bei Benfica. Wir haben mit 5 gespielt. Wir wollten einen haben, der auch ins Mittelfeld gehen kann, in Zentrum rein. Mit Wirtz haben wir gedacht, okay, das könnte so, sagen wir, eine natürliche Verbindung entstehen. Und so versuchen wir die einzelnen Sachen auch charakterlich, was ist das für ein Typ, sagen wir, das Puzzle zusammenzusetzen. Und ich glaube, es ist ja gar nicht überraschend, dass viele, das wie bei Ihnen geht oder auch im Netz, sind natürlich viele Spieler, die jetzt auch nicht in der Bundeswehr gespielt haben, die von auswärts kommen. Auch unsere Fans, die müssen ja ein bisschen warm werden mit denen. Früher hatten sie Frimpong, wie jetzt über Jahre, wussten sie ihre Qualitäten.
Auch so ein Radetzky als
Typ. Oder Radetzky als Typ. Und jetzt müssen die kennenlernen. Und das entwickelt sich gerade auch. Und auch innerhalb der Mannschaft entwickelt sich so ein Spirit. Und der eine kommt mit dem gut aus, und das ist ein ganz normaler Prozess in der Mannschaft.
Sitzt bei diesen Gesprächen auch der Trainer dabei? Weil der Trainer ist ja wichtig, weil er muss ja dann mit den Spielern tagtäglich arbeiten. Der neue Trainer, der nach dem zweiten Spieltag gekommen ist, war ja nicht dabei. Und man sieht ja, wie unterschiedlich die Trainer denken. Wenn Hoffmann gar nicht für die Champions League gemeldet ist bei Bayer Leverkusen, da war eben noch Den Haag der Trainer.
Und dann kommt ein Trainer, der Hofmann kennt, aus Mainzer Zeiten her. Und für ihn ist er jetzt praktisch Stammspieler. Also auch da ist er, das ist ja dann auch so ein bisschen nicht so von Anfang an ganz klar gewesen, wo es in Leverkusen hingeht. Weil ich glaube schon, dass Den Haag im Gespräch mit euch auch den einen oder anderen Transfer mitgemacht hat.
Ja, natürlich involvieren wir den Trainer, aber wir sind schon als Club auch schon, okay, was ist unsere Philosophie, was ist unsere Richtung, was ist unser Budget, was können wir ausgeben, wie wir müssen auch immer mal einen Spieler verkaufen, dass sagen wir die Balance haben. Deswegen hat, weißt du ja auch von Rudi, historisch der Verein Bayern 04 schon immer auch eine starke Position bei den Transfers und dass natürlich der Trainer mitgenommen wird, aber dass der Trainer bei uns nicht jetzt alleine die Transfers entscheidet. Deswegen haben wir schon auch versucht, okay, was ist für uns? Und natürlich ist dann der Punkt, sagt es vorhin, ja, wann merkst du, dass Sachen nicht so funktionieren, wenn du dann auch in der Transferphase mit so vielen Wechseln dann vielleicht auch auf der Trainerposition nicht diese Konstante hast und nicht diese Klarheit, wo es hingeht, macht das Ganze nicht unbedingt einfacher in der Transferphase, ohne Frage.
Abschließend, Sie haben eben gesagt, wir wollen top, top, top sein und Fernando Caro ist ja auch ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Ich habe jetzt nochmal gelesen, dass er gesagt hat, ich will immer Nummer eins sein, also unabhängig auch vom Budget. Setze Sie oft unter Druck?
Nein, wir sind beide zusammen ehrgeizig und arbeiten daran, das Maximale rauszuholen. Er hat ja gesagt, wir haben leider nicht das Budget Nummer 1 und Nummer 4 und versuchen damit aber das alles rauszuholen und clever zu wirtschaften und dann erfolgreich zu sein. Aber den Ehrgeiz, den teilen wir beide schon. Er äußert es noch mal ein bisschen anders als ich.
Aber es ist auch sehr erfrischend. Und mein Eindruck war, dass auch beim Gewinn der Meisterschaft, also des Doubles insgesamt, inklusive Pokal, er mit seinem Ehrgeiz eben auch ein Treiber war und ihr euch da auch gegenseitig so ein bisschen battelt. Ich glaube, so können wir es vielleicht schon.
Nein, absolut. Das macht viel Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also wir sind ein gutes Duo.
Sehr schön. Weniger gut läuft es im Moment für Eintracht Frankfurt. Letzte Saison sehr, sehr gut, diese Saison Höhen und Tiefen und gestern Markus Gaub in Leipzig dann eher die zweite Variante.
Diomande trifft dreimal und Leipzig gewinnt mit 6:0 gegen Eintracht Frankfurt. In der fünften Minute Baumgartner für Harder, der mit seinem ersten Tor zur 1:0 Führung für Leipzig. Nach einer guten halben Stunde geht's andersrum. Harder gegen Collins auf Baumgartner. Mit seinem sechsten Saisontor zum 2:0. In der zweiten Hälfte 47. Diomande mit dem 3:0. Er in der 55. nach Vorarbeit von Baumgartner auf 4:0 erhöht. In der 61. Minute zeigt Schiedsrichter Daniel Siebert dann auf den Punkt. Larsson hatte den Schuss von Schlager mit der Hand geblockt. David Raum tritt zum ersten Mal in seiner Karriere in der Bundesliga zum Elfmeter an und verwandelt gegen Zetterer. In der 65. dann der Schlusspunkt von Diomande. 6:0 Leipzig. Frankfurt streckenweise desolat.
Ich glaube, dass wenn du hier 6:0 verlierst, auch dann vor allem in der zweiten Halbzeit, in der Art und Weise, dann hat, glaube ich, keiner von uns hier ein reines Gewissen. Es tut uns leid für die mitgereisten Fans. Da können wir uns einfach nur entschuldigen.
Wir haben jeder auf seiner Position die Duelle verloren, waren nicht bissig genug, hatten nicht den Willen, in den Zweikampf alles reinzusetzen.
Aber es gilt trotzdem jetzt auch da zusammenzustehen, jetzt auch diese Momente eben auch auszuhalten bei solchen Niederlagen und wieder aufzustehen. Es geht immer um eine Reaktion.
Georg, welchen Eindruck hast du? Es ist ja kein Einzelfall, dass Eintracht Frankfurt in dieser Saison so viele Gegentore kassiert. In der Champions League gegen Atletico, gegen Liverpool, auch gegen Bergamo 3 Stück. Was ist da los?
Also ich bin jetzt im Innenleben auch nicht dabei, aber ich habe, wenn man die Spiele schaut, immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Mannschaft so ein Charakter fehlt vielleicht und so auch klare Lieder, klare Strukturen fehlen. Natürlich haben die in der Vergangenheit immer wieder viel auch mit Umbruch, mit wichtigen Spielern, die weggefallen sind, zu kämpfen. Natürlich ist das klar, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass in diesem Jahr ein bisschen die Seele dieser Mannschaft fehlt. Was Frankfurt sonst ausgezeichnet hat, glaube ich, ist irgendwo in diesem Jahr für mich nicht greifbar. Diese Mannschaft ist nicht greifbar.
glaube schon, dass da in der Vergangenheit ein paar Fehler gemacht worden sind, die einem jetzt auf die Füße fallen. Also 29 Gegentreffer, das ist die schlechteste Defensive der Bundesliga. Und nochmal, da sind mit Theat, mit einem Koch, mit einem Christensen, mit einem Brown, da sind halt vier Nationalspieler eigentlich in der in der Viererkette zu Hause. Dann gab es die Umstellung, mal Dreierkette, mal Viererkette. Ich glaube auch so, dass man Trapp abgegeben hat, fällt jetzt gerade schwer ins Gewicht, wenn es ruckelt. Mhm. Er hat durchaus in der vergangenen Saison auch gezeigt, dass er sich ins zweite Glied stellen würde. Man hat sich relativ früh auf Kauer Santos als Nummer 1 festgelegt, auch weil man vielleicht schon den Gedanken hatte, dass man ihn irgendwann ein bisschen teurer verkaufen kann. Dann sägst du ihn ab nach ein paar unglücklichen Patzern, die unter anderem jetzt auch Zetterer wieder eingestreut hat, jetzt auch gegen Leipzig. Und ich glaube, da sind schon also Dino Topmöller und auch Markus Krösche so ein bisschen in der Schicksalsgemeinschaft gerade, weil, glaube ich, Fehler im Kader gemacht worden sind und aber auch die klaren Ansagen, die klare Führung von Dino Topmöller für mich so ein bisschen fehlen und eine Reaktion
zeigt. Woran machst du das fest?
Naja, also auch da vereinzelte Spieler wie jetzt Kauer Santos oder Amenda, den er mal reinbringt, immer wieder auch junge Spieler dann rausnehmen. Dann sagt er plötzlich, Chaby ist jetzt Teil unserer Doppelsechs, dann nimmt er ihn wieder raus, weil er natürlich kein defensiver Sechser ist, den du eigentlich brauchst. Das ist der nächste Punkt. Also eigentlich seit Hasebe und Rode hast du keinen defensiv denkenden Sechser mehr in diesem Kader.
Ja, jetzt ist plötzlich auch der Hut im Mittelfeldzentrum.
Der hat eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt. Plötzlich soll er derjenige dann der Chef im Mittelfeld sein. Also das wirkt alles sehr, sehr unrund. Und ich glaube, das ist eine Erklärung für diese Gegentorflut, die man ja nicht erst seit gestern gesehen hat bei Eintracht Frankfurt.
Ja, Trapp ist derjenige, der wirklich fehlt. Der Leader, auch wenn er als zweiter Torhüter mal aufgestellt worden ist. Er war in der Kabine dabei, er war Ansprechpartner für den Trainer, war Ansprechpartner für junge Spieler. Ich glaube, dass dieser Abgang ganz groß schmerzt. Hatten sie auch Verletzungsprobleme. Wir reden gar nicht mehr über die drei Stürmer, die verkauft worden sind, jeweils für knapp 100 Millionen. Fehlt natürlich auch, Johnny Burkhardt ist ein anderer, fehlt natürlich vorne auch. Im Sturm haben sie gar nichts. Einige Einkäufe haben nicht so eingeschlagen, wie man es gedacht hat. Dann bricht mit Skiri und Larsen, die auf dieser Doppel-6 eineinhalb Jahre ordentlich bis gut gespielt haben, brechen beide weg aus unterschiedlichen Gründen. Dann hat auch der Kapitän Koch seine Probleme, gerade in einer Viererkette. Im Laufduell, da ist er nicht der Schnellste, er ist spielt mit Auge, ist intelligent, hat man auch gestern dann gesehen. Beim ersten Tor kam er auch nicht hinterher, haben aber eine Dreierkette gestern gespielt. Also da hätte er eigentlich vielleicht gar nicht beim Gegenspieler sein müssen, hätte eigentlich Theater den Spieler haben müssen. Also die Abstimmung stimmt hinten nicht. Spielerisch, die erste Halbzeit war sie nicht schlechter wie Leipzig, muss man sagen. Zwei individuelle Fehler durch Zetterer und durch Collins haben zur 2-0 Pausenführung für Leipzig dazu beigetragen. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit sind sie auseinandergebrochen.
Und als was Mannschaft, stimmt da nicht,
weil Walter? Eben die man erwartet als Leader, entweder nicht mehr da sind oder nicht in dieser Form und Position, die man von ihnen erwartet. Koch, habe ich gerade schon gesagt. Trapp, habe ich gesagt. Götze war auch jetzt lange verletzt, ist jetzt auch noch nicht so wieder drin, braucht auch seinen Rhythmus. Die jungen Spieler, von denen kann ich nicht erwarten, dass sie stabil spielen. Das sind automatisch Schwankungen da. Und dann im Endeffekt auch der hat gestern nicht sein Spiel gemacht. Christensen über seine Mentalität gekommen. Und vorne, ja, würde sagen, über 90 Minuten zu wenig Chancen, um überhaupt Tore zu erzielen.
Ist denn nicht... Wir haben Krösche zu Recht auch sehr gelobt und hat tolle Verkäufe gelandet. Aber ist nicht im Moment doch offensichtlich zu viel Qualität weg? Also ein Ekitike ist nicht mehr da, ein Mamouche, also Spieler, die stehende Spiele entscheiden konnten, ist nicht mehr da.
Und der Topscorer ist verletzt.
So, ja, gut, der ist verletzt, Burkhardt, aber der war jetzt...
Und ist auch verletzt und Usun ist auch verletzt. Also es sind schon auch viele... Probleme, die du nicht vorausahnen kannst, müsstest dich vielleicht absichern, kann man auch davon ausgehen. Da hat man Spieler, aber die haben eben nicht den Rhythmus und die Sicherheit, dann in solchen Spielen den Unterschied zu machen.
Man hatte es ja eventuell versucht, ein Backup für Burkhardt mit Vahi. Der hat 28 Millionen Euro Ablöse gekostet. Der hat bei Marseille, glaube ich, 13 Spiele gemacht und ist mit einer Oberschenkelverletzung gekommen. Also,
Burkhardt auch verletzungsanfällig.
Ja, aber er hat unter Beweis gestellt in der Bundesliga. Und ich fand es auch eigentlich gut, dass man mit Litz Doan und auch Johnny Burkhardt jetzt mal Spieler holt, die Bundesliga erfahren sind, die vielleicht nicht nach einem Jahr wieder weg sind. Mhm. Ja? Da dachte ich, okay, ist vielleicht auch so ein bisschen Mentalitätswechsel, was die Transfers anging. Aber so Vahi, muss man einfach sagen, das war ein Fehleinkauf. Also das kann man auch ganz deutlich so sagen. Für 28 Millionen Euro, Der war zweimal jetzt, also die Erwartungen nicht erfüllt.
Nein, bisher hat die Erwartungen nicht erfüllt. Simon, wie ist es aus Manager-Sicht? Also das ist wohlgemerkt hier sachliche Kritik oder sachliche Überlegung. Nochmal der Ruf von Markus Krösche, speziell als Verkäufer, aber auch als Trüffelsucher sozusagen. Den hat er über Jahre lang zu Recht auch gepflegt. Dennoch wirkt die Eintracht nicht so stabil. Aus Manager-Sicht kann einfach mal ein Ja kommen, wo dir irgendwie so dieses goldene Händchen ein bisschen fehlt.
Natürlich kann das kommen. Das kann mit jedem nächsten Transfer. Also du kannst jetzt einen super Transfer machen und der nächste sitzt nicht. Das sage ich auch intern immer. Wir müssen immer wieder, jeder Transfer ist neu, auch wenn wir vielleicht in der Vergangenheit gute Sachen gemacht haben. Das kann. Wobei ein Aspekt natürlich auch, wenn man jetzt mal Leipzig und Frankfurt nimmt, Lothar hat es ja vorhin gesagt, die Leipziger haben natürlich die ganze Woche, sich einzuspielen. Am Ende können sie ja an sich, jetzt mal extrem gesagt, am Wochenende immer mit der gleichen Elf spielen. Und Frankfurt ist natürlich, spielt Champions League, ist jetzt auch nicht gewohnt, dass sie 10-mal in Folge Champions League spielen, haben auch immer wieder junge Spieler. Und selbst Champions League zur Europa League ist ja nochmal ein kolossaler Unterschied, gegen welche Gegner du spielst, ob du Atletico Madrid oder Liverpool spielst oder irgendwie doch unbekannte Gegner, gerade in der Ligaphase. Und ich glaube, das muss man immer berücksichtigen, dass viel, viel mehr Druck, sag mal, auf dem Frankfurter System ist, dadurch, dass du alle 3 Tage spielst und liefern musst. Und das muss man immer wieder auch, gerade wenn man Mannschaften hat, die man aufbaut mit jungen Spielern, ein bisschen berücksichtigen, dass das gar nicht so eine einfache Sache ist.
Und Georg, du kennst Dino Topmöller aus seiner Bayern-Zeit. Traust du ihm zu, jetzt das Ganze wieder in die richtigen Bahnen aus Frankfurter Sicht zu lenken?
Ja, Dino stand ja schon öfter in der Kritik in Frankfurt, so zwischenzeitlich mal. Und ich glaube, das ist jetzt für den auch nichts Neues. Und wenn ich zurückdenke, wo als Hugo, danke,
genau.
Danke,
ein Ende mit Schrecken.
Verpflichtet wurde. da hieß es auch so quasi, der ist nicht fit, das ist nicht, aber der hat einfach auch nur Zeit gebraucht. So, und jetzt kann er, muss man halt mal schauen, ich glaube schon, dass mit ein bisschen Zeit es auch eher bei Frankfurt so ist, dass die zweite Hälfte eher für die sprechen könnte, wenn dann vielleicht auch Europa halbwegs wegfällt in dem Ganzen und dann kann sich das schon stabilisieren. Also ich würde es noch nicht komplett alles schwarz malen, aber klar hat er jetzt eine schwierige Phase, klar wird er in der Kritik stehen, klar muss er sich was anhören, aber es ist jetzt nicht neu für ihn.
Fährt jetzt nach Barcelona, die haben auch eine ganz beachtliche Offensive, also da wird die Frankfurter Defensive auch gefordert sein und dann kommt der FC Augsburg, das könnte dann schon ein wirklich wichtiges Spiel auch in der Bundesliga sein. Laura, was sagen denn die Fans zur aktuellen Misere der Eintracht?
Ja, ihr habt tatsächlich einige Themenkomplexe schon angesprochen. Ich habe mich mal fokussiert in den Kommentaren, die ich rausgesucht habe, auf das Thema Trainer, auf das Thema Kaderplanung, Markus Krösche und eben der Dienstag in Barcelona, der tatsächlich sehr, sehr gefürchtet ist. Alle Posts, die ich euch gleich zeige, die ich Ihnen zeige, sind hier zu sehen auf skysport.de. Da haben wir nämlich nach der Partie die wichtigsten Aussagen Trainer, Verantwortliche gepostet und die haben den einen oder die andere auch etwas getriggert. Zum Beispiel diese Reaktion, die Dino Topmöller fördert. Wir haben noch 3 Spiele, wir brauchen definitiv eine Reaktion, hat er gesagt, immer wieder aufgegriffen worden in den Kommentaren. Und die Aussage von Markus Krösche, wir waren einfach zu schlecht. Auch die ist natürlich dankend angenommen worden von dem einen oder anderen, der da kommentieren wollte. Aber gut, hüpfen wir rein. Thema Trainer, erster Fokus. Nach solch einem Auftritt kann doch keine einzige objektive Person behaupten, dass dieser Trainer die Mannschaft noch erreicht, heißt es. Das waren Ausfallerscheinungen und die haben sich die letzten Wochen schon angebahnt. Das Thema Reaktion, das gefordert ist, ist vielen zu platt. Was ist das jetzt, eine Reaktion? Und von wem sollte die Reaktion kommen? Nicht vom Trainer, der die dann ans Team weitergeht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Dann ins Thema Kader. Markus Krösche, ja, hochgelobt, auch ihr habt es angesprochen. Da heißt es zum Beispiel, die Mannschaft ist einfach nicht breit genug aufgestellt. Es gibt maximal 13 Feldspieler, die in der ersten Elf stehen sollten. Alle anderen sind Minimum 2 Klassen schlechter. Also Tenor, vielleicht doch zu viel weggegeben und nicht die nötige Substanz, Bundesliga-Erfahrung etc. dazugeholt. Wie kann man das als Trainer nicht sehen in der Vorbereitung und in den Spielen bis dato? Auch eine der Fragen, die aufgeworfen wird. Und naja, Sandro Wagner ist coming, sieht man da auch noch drunter mitstehen. Und dann ja dieser Dienstag in Barcelona. Da wären schon einige Fans bereit, sich auf Deals einzulassen und zu sagen, wir schenken das Ding ab. Hauptsache, wir kriegen nicht mehr als 3 Gegentore. Und der Tenor ist so ein bisschen, wie soll das Ganze jetzt weitergehen?
Gut, also Reaktion ist ja relativ einfach definiert, weil die Frage aufkam. Kämpferisch eine andere Einstellung und im Idealfall Punkte. Also das wäre sicherlich die Reaktion, die die Fans sehen wollen. Ganz kurz, Lothar, 2 Fragen. Zum einen, hat die Bundesliga seit gestern in Gestalt von Diamandé einen neuen Star?
Er ist 19. Er hat auf jeden Fall die Qualität, was ein Spieler braucht, um den Unterschied zu machen. Und das hat er gestern nicht nur bei den Toren gezeigt, sondern auch in seiner Spielweise. Er geht in die Zweikämpfe, er geht mit Selbstvertrauen, er hat Geschwindigkeit. Und hat einen tollen Abschluss.
Gut, und bei der WM werden wir dann auch sehen, ob er das gegen die deutsche Mannschaft zeigen kann. Und eine aktuelle Personalie, die Mainzer haben bestätigt, dass sie Urs Fischer, alten Bekannt von der Union Berlin, holen werden. Hältst du das für die richtige, für eine kluge Wahl?
Ich glaube, er passt zu Mainz 05, hat Erfahrung, ist ein ruhiger Schweizer, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Also, und hat Erfahrung und ist so eine Vaterfigur schon bei Union Berlin gewesen. Und kann vieles vereinen, was vielleicht in Mainz in den letzten Wochen gefehlt hat.
Gut, und dann sprechen wir gleich über die Bayern, die im Moment, also diese Liga dominieren wie lange nicht mehr, möglicherweise angestachelt von Bayer Leverkusens Meisterschaft 2024. Bayern siegten gestern mit 5:0 in Stuttgart. Spannend die Torhüterfrage. Nübel, Obig, Neuer. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com. /footballfuelpointstc.